Vielen Dank. Ich habe jetzt schon eine Weile ja nicht mehr diesen Blick gehabt, ne? Merke ich ja doch. Ja, liebe Gemeinde, ich fühle mich manchmal fehl am Platz. Und dann wundere ich mich über mich selbst. Ich lese vielleicht in der Bibel oder besuche einen Gottesdienst, aber ich fühle mich irgendwie in diesem Ort fremd. Es gibt mir nichts. Ich scheine hier nicht herzugehören. Irgendwas passt nicht. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Du sitzt auf deinem Stuhl und denkst, ich mag das nicht singen. Ich mag das nicht hören. Ich gehöre gerade nicht hierher. Das hat mit meinem Empfinden nichts zu tun. Kennt ihr solche Gedanken? Ich kenne das manchmal. Gar nicht so selten. Und ich habe gelernt, mich für solche Gedanken nicht zu verurteilen. Ich bin nicht stolz drauf und sage, ich habe ein Recht darauf, die anderen sind irgendwie komisch, was singen die bloß für ein Zeug, so nicht. Aber ich merke, was ist das eigentlich für ein Widerstand in mir? Es gibt manchmal Widerstand. Und manchmal mache ich das so, bevor ich den Predigttext lese, bevor ich die Bibel aufschlage mit dem Wunsch, Gott, das wäre schön, wenn du jetzt mal hineinredest in diese Zeit, da mache ich mir erstmal meine Fragen klar. Ich lege meinen inneren Widerstand offen und meine Sehnsucht und mache mir bewusst, wie schwer es das Wort Gottes hat, zu mir zu reden, weil ich ummauert bin von Fragen, von Bildern, von Trauer, von Angst, von Wut vielleicht und manchmal eine Mischung aus alledem und Müdigkeit kommt dann auch noch dazu. In dieser Woche war das sehr leicht mit meinen Fragen. Ich habe ganz schnell meine Fragen gefunden und der Widerstand gegen Gottes Wort lag ganz offen, was mich hindert zu hören. Und da waren die schrecklichen Bilder aus Butscha. Und ich glaube, ihr habt sie auch vor Augen. Welche Reaktion ist da angemessen? Was kommt da auf uns zu? Und bei all dem der Wunsch, einfach nur die Decke über den Kopf zu ziehen. Einfach nicht mehr hinsehen. Kennt ihr den Impuls? Vielleicht für einige von euch auch eine gute Therapie. Macht's einfach mal eine Zeit lang. Guckt mal nicht mehr hin. Kann man ruhig mal machen. Aber als Pastor habe ich den Eindruck, darf ich das nicht. Soll ich hören? Soll ich mir Gedanken machen? Aber dann eben auch mit allen Begleiterscheinungen. Ich habe mir meine Fragen aufgeschrieben und mich dann erst mit dem Predigttext beschäftigt. Hier die Fragen. Wo ist Gott in alledem? Kann ich, soll ich, will ich jetzt den König loben, den Herrscher feiern, der in seine Stadt einzieht, wenn es dabei Ereignisse gibt wie in Butscha? Und weiter, lebe ich eigentlich in einer Parallelwelt? Tröste ich mich mit Liedern, Gedanken, Texten, die da draußen keinen mehr abholen? Palmsonntag, was hat der Text Menschen zu bieten, die nicht wie ich mit dem Kirchenjahr leben? Und wo wir schon mal dabei sind, was könnte unser Beitrag sein? Singen, beten, loben, alles gut. Aber unser Beitrag, unser Angebot für die Situation, gibt's den? Wenn ja, wo? Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben und mich erst dann mit dem Palmsonntagstext nach dem Johannesevangelium beschäftigt. Wir haben ihn schon gehört. Ich lese ihn noch einmal. Oder Andrea, wenn du hier bist, kannst du ihn eigentlich noch mal lesen. Und wer kann, mag, kann ihn da mitlesen. Ich habe ihn hier in der Übersetzung. Die nehmen wir nämlich. Hört noch mal hin.
Als am nächsten Tag die große Menge, die es aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging auch ihm die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Ja, ein erster Blick auf diesen Text, und da muss man nicht besonders klug sein, um das zu sehen. Das ist irgendwie so offensichtlich. Ich habe das da markiert im Text. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Jesus hat was Begeisterndes. Die feiern ihn. Die finden den großartig. Und kommen wir jetzt nicht gleich mit dem Gedanken, ja, aber ein paar Tage später, da kommt aus dem Hosianna, das kreuzigt ihn und das muss man kritisch sehen. Vorsicht. Begeisterung für Jesus hat hier überhaupt gar keine negativ-kritische Bewertung in diesem Text. Kein Widerstand von Jesus und auch von Johannes, dem das aufgeschrieben hat, keine kritische Note. Es sind die Gegner im Text, die Pharisäer am Ende, die sehen die Begeisterung kritisch, aber Jesus offenbar nicht. Und es ist so herzzerreißend ehrlich, ganz am Ende, wenn die Pharisäer sich das so bewusst machen, letzter Vers: Ihr könnt nichts ausrichten. Wir würden den jetzt gern stoppen, aber nichts zu machen. Alle Welt läuft ihm nach. Interesse, Leidenschaft, Begeisterung für Jesus ohne Ende. Ist nicht zu ändern, so gern wir das auch ändern würden. Mal so eine These. Wir können die dann ja wieder verwerfen, ihr müsst die nicht gut finden. Aber so als eine kleine Vorspeise. Ich habe gedacht, ich mache die Predigt mal so wie ein Menü heute. Also die Vorspeise, ein kleines Aperitif der Predigt. So der Gedanke, ist es denkbar, dass Jesus wirklich attraktiv ist? Dass das Vertrauen zu ihm schön ist? Kostbar, wertvoll, dass wir ruhig mutig und selbstbewusst sein dürfen, ihn zu verkündigen und ihm nachzufolgen, daran festzuhalten, weil es eine super spannend attraktive Sache ist, der wir uns verschrieben haben. Mir scheint, das will uns Johannes hier zeigen. Jesus ist nicht aufzuhalten. Ungebremst findet seine Sache Zulauf. Jesus ist attraktiv, den finden die Leute super. Die Pharisäer sagen das achselzuckend so und die können einem fast schon ein bisschen leid tun. Kannst du nichts gegen machen. Die laufen dem alle zu. Manchmal frage ich mich, ob wir das neu zu hören haben. Als Christenmenschen, als Nachfolgerinnen, als Nachfolger von Jesus, dass der echt super ist. Dass der was zu geben hat. Dass es unfassbar attraktiv ist, was von ihm ausgeht. Und ich frage mich echt, ob wir da nicht zu bescheiden sind, zu resigniert vielleicht, zu vorsichtig, ob wir zu wenig begreifen, wie kostbar das ist, Jesus zu verehren. Mir scheint, Johannes erinnert uns daran. An Jesus wird mangelnde Begeisterung niemals liegen. Der ist attraktiv. Seine Sache wird immer Zulauf haben. Wenn die Kirche ihn nicht hat, den Zulauf, dann muss sie sich fragen, ob sie ihn noch hat, den Jesus. Ob sie den zur Geltung bringt, den König auf dem Esel. Wie gesagt, nur so als erste These, als Aperitif dieser Gedanke. Wir kommen zum Hauptgericht. Und da fällt mir erstmal eine ganz besondere Würze auf. Das ist echt scharf. Seht mal da in den Text, die Leute, die Menschen, die kommen, sind vorbereitet. Die Volksmenge hat sich mit Zweigen ausgestattet. Hingegen Jesus und die Jünger wirken vollkommen überrascht. Die Leute haben ihre Palmwedel mitgebracht und sie sind gezielt dahingegangen mit dem Wunsch, jetzt setzen wir ein Zeichen. Sie haben den Lobgesang schon auf den Lippen oder ihren Schlachtruf. Sie wollen den König feiern. Die Sache ist klar für sie. Und erst dann offenbar, erst als Jesus ihre Leidenschaft sieht, reagiert er. So hier stellt Johannes uns das dar. Als hätte ihn die Menge überrumpelt. Die feiern und schreien schon, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und dann erst offenbar, aber Jesus fand einen jungen Esel. Da musste er irgendwas machen, er musste jetzt reagieren. Die Party ist praktisch schon im Gange. Was mache ich jetzt? Setze ich mich auf den Esel. Und die Jünger, so hält es der Text ausdrücklich fest, die Jünger verstehen überhaupt gar nicht, was da um sie herum abgeht. Und Johannes hat offenbar diesen Akzent ganz bewusst gesetzt, denn in den anderen Evangelien ist es anders. Matthäus und Lukas berichten, alles geht von Jesus aus. Er gibt seinen Jüngern einen geheimnisvollen Auftrag, die sollen einen Esel holen. Und alles wirkt vorbereitet. Jesus ist souverän. Und an ihm vollzieht sich, was die Propheten schon angekündigt haben. Und ausgerechnet Johannes, der Jesus immer wieder als allwissend und allmächtig, sogar allgegenwärtig beschreiben kann, ausgerechnet er beschreibt den Einzug nach Jerusalem anders. Die Volksmenge sieht offenbar weiter, die erkennt mehr als Jesus und sie scheint ihn zu überraschen. Und die Jünger ohnehin, die Jünger, wir müssen da ganz tapfer sein, was passiert hier eigentlich, die brauchen erstmal noch ein paar Tage. Gibt es solche Phänomene eigentlich auch heute noch? Dass Menschen die Zeichen der Zeit erkennen, die gar nicht so nah dran sind an Jesus? Dass sie vielleicht die Zeichen der Zeit sogar besser erkennen, mutiger? Jedenfalls gilt es hier festzuhalten, die Jünger waren noch nicht so weit, die haben es nicht begriffen. Die wurden mitgerissen, aber vorne dran waren die nicht. Auf unserem Pastorenkonvent, wir haben uns als baptistische Pastoren getroffen Mitte März, da wurden nicht nur Viren weitergegeben, sondern auch wertvolle Impulse. Deuter der Zeit hieß das Motto. Wie können wir die Zeit, in der wir leben, jetzt gerade deuten? Und auf einem Workshop wurde die Frage gestellt, gibt es vielleicht gerade andere Deuter der Zeit, die aber Gott gebraucht? Und jemand stellte die Frage, können wir eigentlich Greta Thunberg als Prophetin ansehen? Ist das Gottes Stimme für uns? Und man hat sich dann darauf geeinigt in diesem Workshop, Prophetin ist wahrscheinlich kein ganz glücklicher Ausdruck, weil das in der Bibel definiert ist. Aber Gott hat sich noch nie in seinem Reden beschränken lassen. Gott hat noch nie nur durch Könige, Propheten und Pfarrer gesprochen. Er hat von Anfang an die Welt durch sein Wort ins Leben gerufen. Er hat ihr seinen Stempel aufgedrückt und er hat diesen Stempel nie zurückgenommen. Und in jedem Sonnenstrahl, in jedem Kinderlächeln, in jedem Ruf der Vögel, in jedem blühenden Zweig und in jeder menschlichen Stimme kann der seine Stimme erheben. Und warum bitte nicht in einem autistischen Teenager? Bloß nicht zu schnell mit Abwehr. Bloß nicht zu vorsichtig. Bloß nicht zu bequem. Es ist Johannes wichtig. Andere waren weiter als die Jünger, schneller als sie. Die verstanden noch nicht. Die brauchten noch, nicht schlimm, aber die Menge war ihnen voraus. Greta ist nur ein Beispiel, aber die gibt es offenbar. Diese Phänomene, dass andere mehr erkennen, was jetzt dran ist und gar nicht lange fackeln, sich nicht bremsen lassen, während Jesu Freunde nur Zuschauer sind. Allerdings, und jetzt kommt's, wir sind so mitten im Hauptgericht. Wir halten uns da ein bisschen länger auf, wo man so richtig satt wird, was im Mittelpunkt steht. Allerdings, Aktion allein macht's nicht. Jesus als König feiern, schön, gut, aber das ist es dann auch noch nicht. Ihm zujubeln, vor ihm niederfallen, alles wunderbar, aber das trifft noch nicht den Kern. Als Jesus verherrlicht war, als man ihn getötet hatte, aufgerichtet am Kreuz, erst da verstanden sie. Ich habe eben davon gesprochen, Jesus ist attraktiv, das Evangelium ist schön, anziehend, kostbar, lockend, wertvoll, aber man kann das auch missverstehen, ganz offensichtlich. Und die Jünger brauchten Zeit zum rechten Verständnis. Und die brauchten dafür die Erfahrung von Karfreitag und Ostern. Das war unverzichtbar. Der Palmsonntag allein hätte zu lauter Missverständnissen geführt und Johannes will, dass wir das verstehen. Jesus, der wie ein König in die Stadt einzieht, Jubel, Lobpreis, gute Laune, Euphorie, alles wird gut, das ist noch nicht das ganze Bild. Erst als Jesus verherrlicht war, verstanden sie. Erst da nämlich verstanden sie, von welcher Art seine Herrschaft ist, wie der König sein will, wie er gedenkt, sein Volk zu regieren. Denn das macht seine wahre Schönheit und Attraktivität aus. Ich hatte ja in den letzten 2 Wochen ein bisschen Zeit, Das Coronavirus hatte mich doch einigermaßen erwischt. Und als es nicht mehr ganz so schlimm war, habe ich mir neugierig eine TV-Serie angeschaut, jedenfalls etliche Folgen davon, Diener des Volkes. In der Hauptrolle ein gewisser Herr Selensky. Und es hat mich einfach gereizt, das nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen. Der Typ ist ja wirklich Präsident geworden und er hat ja wirklich vorher als Comedy-Star oder als Serienstar diese Rolle gespielt, wie einer plötzlich Präsident wird. Und das hat mich einfach gereizt. Wen es interessiert, in der Arte-Mediathek kriegt man das. Die Story ist sehr schlicht. Ein Lehrer, gespielt von Herrn Selensky, wird wider Willen Präsident. Wie kommt das? Er regt sich so wahnsinnig auf über die Regierung und fängt an zu schimpfen. In Tiraden bricht er aus und ein Schüler zückt sein Handy und filmt das Ganze und stellt das online und das Video geht viral. Und alle Eltern sagen, genau, der Typ hat recht und es kommt, wie es kommen muss, er wird zum Präsidenten. Und was die Botschaft dieses Mannes ist, dieses neuen Präsidenten, sieht man schon im Vorspann. Jede Folge beginnt immer mit dem Vorspann. Da radelt ein Mann im Anzug durch Kiew auf seinem Fahrrad. Er grüßt die Bewohner und im Regierungsgebäude angekommen, steigt er ab, löst noch die Fahrradklammer von der Hose und geht an die Arbeit. Keine Kolonne von Limousinen wie seine Vorgänger. Kein Chauffeur, keine Leibwächter. Die werden alle entlassen. Ein Riesenproblem. Seine Botschaft schon gleich im Vorspann. Hier setzt einer ein Zeichen. Er will, so heißt die ganze Serie, Diener des Volkes sein. Und an diesem Vorhaben wird er sich messen lassen müssen. Wer als Präsident mit dem Fahrrad zum Regierungsgebäude fährt, der setzt ein Zeichen. Wer als König auf einem Esel in eine Stadt einreitet, der setzt ein Zeichen. Stellt euch mal vor, Cäsar auf einem Esel, der nach Rom einreitet, oder Nero. Das hat schon eine ganz besondere Note. Hier kommt ein Diener. Und das werden Sie einige Tage später verstehen. Johannes sagt uns, du brauchst das Kreuz, um die Schönheit zu verstehen, die darin liegt. Du brauchst die Hingabe der Liebe, um nicht auf Irrwege zu geraten. Du musst sehen, wie sehr dieser König gelitten hat. Dann erst passt das Hosianna. Er ist Diener, nicht Herrscher. Ich muss sagen, ich hätte manchmal lieber den auf dem Pferd. Ich hätte gern den König, der Macht ausübt, der sich nichts gefallen lässt, der einschreitet, der nicht unterliegt, der sich nicht von einem Putin auf der Nase rumtanzen lässt. So einen König will ich. Ist er das? Mir ist dabei in unserem Text etwas aufgefallen, was ich nie vorher gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich da reingerutscht? Das ist schwer zu sehen, ne? Aber ich sage es auch immer noch. Die anderen Evangelien haben das nicht. Und im ursprünglichen Prophetenwort steht es auch nicht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Und das steht da überhaupt gar nicht. Das steht nicht im Alten Testament und das steht auch bei den anderen Evangelien nicht. Wo hat er das her, der Johannes? Da steht, freue dich. Hier steht, fürchte dich nicht. Eine eigenmächtige Veränderung. Aber ganz sicher einige, in der Gottes Geist seine Finger drin hatte. Er ist ein anderer König. Sicher. Und er wird sterben. Und ihr alle werdet euch wundern. Euer Glaube wird zerbrechen. Eure Erwartungen werden nicht in allen Teilen erfüllt. Ein König stellt ihr euch anders vor, aber fürchtet euch nicht. Ist mir erst gar nicht aufgefallen. Aber ich habe es aufgesogen wie einen Schwamm. Und ich denke, wir alle dürfen das. Und nicht nur wir. Diese Welt darf es. Die Menschen um uns herum, gläubig oder nicht. Der König zieht in seine Stadt ein und er sagt, fürchtet euch nicht. Offenbar gibt es Anlass, das zu hören. Heute und immer wieder, damals schon, die erste Gemeinde, die johannäische Gemeinde, hatte es bitter nötig, das zu hören. Fürchtet euch nicht, wenn der König in die Stadt einzieht. Ich habe vorhin gefragt, was haben wir zu bieten heute als Nachfolgerin, Nachfolger von Jesus? Was haben wir im Angebot? Was ist eigentlich attraktiv an dieser Message, in der wir uns jetzt hier in einer Kirche unterhalten und die draußen kriegen das gar nicht mit? Ich glaube, diese Nachricht ist wichtiger denn je. Und wir können sie hören und wir können sie weitergeben. Wir können sie leben. Vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Frau einen ersten Ausflug gemacht. Das ist ja was Besonderes, wenn man so ein kaputtes Knie hat. Also wir haben uns getraut, wir sind mal raus in die Stadt. Und wir sind in ein Café am Hafen. Und ich bin jetzt so in einer Phase, wo ich manchmal Bilanz ziehe und wo ich so ein bisschen eine Wehmut spüre. Meine Zeit hier geht zu Ende. Was bleibt? Was ist auch aus diesem missionarischen Projekt Missionol geworden, wo wir versucht haben, ohne Hürden in die Stadt hinein das Evangelium zu tragen? Sowas bewegt mich jetzt öfter mal an diesem Tag auch. Wir machen also da unseren Ausflug. Ich lasse Elisabeth vor dem Lokal aussteigen und höre hinter mir Stimmen. Schau mal, das sind doch Buchstaben. Das ist ein Wort. Guck mal, Hoffnung. Da steht Hoffnung, lies mal. Zwei Familien hinter mir. Und ich hatte ganz vergessen, dass wir da auf dem Spielplatz am Hafen auch vor 3 Jahren diesen Schriftzug gepflanzt hatten. Einige haben das mitgekriegt mit Blumenzwiebeln. Und jetzt blüht gerade wieder an einigen Stellen in der Stadt Hoffnung. Ach, das war für mich. Diese Reaktion in meinem Rücken. Eine Familie sah die Hoffnung blühen und fühlte sich ermutigt, gestärkt. Wie schön! Das ist gerade jetzt so bitter nötig und so kostbar. Es hat mir unglaublich gut getan und wir können diese Hoffnung weitergeben. Und damit sind wir jetzt beim Dessert unseres kleinen Menüs. Vielleicht habt ihr euch gewundert über diesen Hinweis auf Lazarus. Und dieses Zeichen, durch das die Volksmenge erst angelockt wird, das ist im Erzählfluss fast so ein bisschen störend, aber dem Evangelisten Johannes unheimlich wichtig. Johannes vermeidet das Wort Wunder. Er erzählt auch viel weniger von Heilung als die anderen. Dämonenaustreibungen gibt es bei ihm gar nicht. Und wenn er von wundersamen Dingen erzählt, dann verwendet er in aller Regel diesen Begriff. Zeichen, Hinweis, Wegweiser. Jesus war kein Zauberer, einer, der mal simsalabim hier wen gesund gemacht und dort ein bisschen Essen herbeigezaubert hat. Jesu Worte und Taten sind immer Zeichen gewesen, Signale, die auf eine andere Welt verweisen, eine neue Ordnung ankündigen, die zeigen, was in Wahrheit gilt und was aber nicht immer zu sehen ist. Deswegen braucht man Zeichen. Ich kann nicht dieselben Zeichen setzen wie Jesus. Ich habe nicht vor, mich kreuzigen zu lassen. An der Totenauferweckung habe ich mich auch noch nicht so wirklich versucht. Aber Zeichen setzen kann ich, soll ich, könnt ihr auch, sollt ihr auch. Dazu sind wir ermächtigt und eingeladen. Und ich glaube, das würde unsere Nachricht unfassbar attraktiv machen und ihr eine unglaubliche Glaubwürdigkeit verleihen. Und das Schönste, das geschieht auch. Wir setzen doch Zeichen, oder? Setzt Zeichen. Lasst uns Zeichen setzen, ganz im Sinne dieses Königs auf dem Esel. Zeichen für das Leben, Zeichen für die Liebe, Zeichen für die Hoffnung. Dazu segne uns Gott. Amen.